Und dann schlagen Sie bitte auf 1. Petrus 5, Vers 1 bis 4. Im Neuen Testament, Seite 232 in den ausgelegten Bibeln. Ist da irgendein Dampfkessel los oder was? Die Ältesten unter euch ermahne ich als Mitältester und Zeuge der Leiden Christi, der ich auch an der Herrlichkeit teilhabe, die offenbart werden soll. Weidet die Herde Gottes, die euch anvertraut ist. Achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt. Nicht aus Gewinnsucht, sondern von Herzensgrund, nicht als Herrscher über die Gemeinden, sondern als Vorbilder der Herde. Dann werdet ihr, wenn der Erzhirte erscheinen wird, die unvergängliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Herr, stell uns dieses Hirtenamt so deutlich vor Augen. Amen. Es gibt ja ganz verschiedenartige Fremdwörter. Lateinische Fremdwörter, Wörter, griechische. In unserer Zeit heute sind die amerikanischen mehr in, wie man so sagt. Und da gibt es ein Wort, das heute häufig gebraucht wird, das ist das Wort Management. Das sind tolle Kerle. Die stehen ganz oben in der Verantwortung und wenn sie Erfolg haben, kriegen sie ein Bombengehalt. Wenn es nicht so richtig läuft im Betrieb, dann sind sie von heute auf morgen rausgeworfen und kriegen gar nichts mehr. Das ist so die Tücke dieses Berufs. Karriere ist das Wichtigste. Man muss oben sein und man trägt eine große Verantwortung. Und wer da mitmischen will, der muss wirklich sich anstrengen und mitkämpfen, dass er oben ist. Das Wort ist neu für unsere Zeit, aber die Sache ist uralt. Wir lesen schon bei den Jüngern Jesu, dass sie das Gleiche bewegt hat. Im Blick auf ihre Reichsgottesarbeit. Sie kamen zu Jesus und sagten, du, wir interessieren uns dafür. Wir sind bereit, hohe Verantwortung zu tragen, dass sie das nicht abwerten. Ich habe immer wieder Angst, wir würden das vorschnell kritisieren. Und es gibt ja bei uns auch so viele Leute, die keine Verantwortung tragen wollen und die bilden sich noch was drauf ein und meinen, das sei sehr fromm. Das war ja gut, dass die Jünger sagen, wir wollen für dich etwas Großes wirken in der Welt. Was soll daran schlecht sein? Gib uns einen Platz gleich neben dir am Schreibtisch, einmal in der Herrlichkeit, damit wir wirken können. Und es gibt so viele Aufgaben in der Welt, packen wir sie an. Es gibt so viel Ungerechtigkeit, so viel Böses, so viel Leid, so viel Kranke, so viel Arme. Da muss man doch wirken. Das Engagement der Jünger ist nur zu begrüßen. Warum hat Jesus sie dann so hart zurückgewiesen? Nicht, dass sie dienen wollen, hat er an ihnen kritisiert, sondern das Wie. Nicht, dass wir uns stimmen gegen das Unrecht der Welt, ist schlimm, sondern wie wir dies tun. Und Jesus hat für seine Mitarbeiter eine so einfache und verständliche Anweisung gegeben, wie wir diesen Dienst tun sollen als Hirten. Jeder Christ, der zum Glauben gekommen ist und eine Verbindung mit Jesus Christus hat, ist in die Verantwortung gerufen. Jesus spricht nie von einer Verantwortung, die uns erdrückt. Er spricht nie von einer irrsinnigen Weltverantwortung, die man gar nicht wahrnehmen kann. Jesus hat seine Jünger immer in eine Beziehung gestellt zu seiner Herde, das ist seine Gemeinde. Und es rächt sich bitter. Wenn wir diese Grundordnung des Reiches Gottes nicht mehr beherzigen und nicht mehr wissen, ich weiß nicht, wie viel von Ihnen heute hier in dieser Kirche gar keine lebendige Verbindung zu einer Gemeinde Gottes haben. Das kann sein, dass die abgestorben ist, da mögen viele schuldhaften Ursachen vorliegen, aber Sie hätten etwas vom Schönsten und vom Größten verloren, wenn Sie jetzt nur Predigt hören würden und sich nicht einverleiben lassen in diese Verantwortung, in die Sie Jesus stellt, dass Sie mittragen als Hirte an der Gemeinde Jesu, an Menschen, die Jesus gehören. Wo Sie dazugehören, zu einem Hauskreis, zu einer Gemeinschaft oder in einer Kirchengemeinde oder wo das nun wahrgenommen wird, die Verantwortung über die Herde, diese seelsorgerliche Aufgabe, die Jesus uns hier stellt. Es gibt in der Gemeinde Gottes keine Wanderartisten, die hier und da mal einen Vertrag unterschreiben. Und es gibt keine freischaffenden Künstler, die sagen, ich bin mit meinem Herrn schon mit einig, ohne dass man vom Anfang seines Gläubigwerdens mit der Gemeinde verbunden ist. Fest verbunden. In einem Amt, das niemand von sich wegweisen kann. Das ist zuerst, ich will das wieder unterteilen, zuerst ein Wort für angeschlagene Mitarbeiter. Ich will es ein wenig ordnen, damit wir es besser behalten können und ein wenig unsere Gedanken ordnen können. Es gäbe ja so viel darüber zu sagen, über diesen Abschnitt. Aber ich will mich beschränken. Ich will zuerst für die angeschlagenen Mitarbeiter sprechen. Es gibt auch jetzt unter uns viele, die sind in ihrem Dienst müde geworden. Bei uns Pfarrern ist das ja auch nicht besser als in all den anderen Diensten in der Gemeinde. Man ist einmal gestartet mit ganz großen Hoffnungen und man hat große Erwartungen gehabt, was man alles tun will. Und dann wurden die Flügel gestutzt und dann ist man auch über sich selber traurig geworden. Und allmählich schraubt man die Erwartungen zurück und man wird bitter. Ich habe große Sorge auch um unsere Kirche. Man spricht heute so von vielen Aufgaben, wenn man da einmal die Ohren spitzt, was eine Gemeinde der Christen heute alles tun soll. Die muss das wegweisende Wort haben aus allen politischen Konflikten. Die muss das Wort zum Frieden haben, obwohl es oft in ihrer eigenen Mitte kriselt. Die muss die sozialen Nöte und die Wirtschaftsnöte heilen. Aber Jesus hat uns das Hirtenamt wichtig gemacht und ich freue mich, wenn Sie die anderen Nöte auch noch schaffen, aber fangen Sie mal beim Hirtenamt an. Und konzentrieren Sie sich darauf, dass Sie für Menschen in der Gemeinde Verantwortung tragen. Seit 10 Jahren ringen wir ja ein wenig in unseren Gottesdiensten darum, dass ich sage, wenn Sie hinausgehen, reden Sie mit dem, der neben Ihnen saß. Ein paar nette menschliche Worte. Vielleicht schöpft der andere Vertrauen. Es sind viele da, sogar heute zum ersten Mal. Vielleicht nach Jahren wieder in einer Kirche. Und die darauf warten, dass einer ihre Sorgen teilt und sie anhört mit dem, was sie bewegt, in dieser tiefen Vertrautheit, wo man weiß, der andere redet mit niemand mehr darüber. Das ist ins Grab gesprochen, was ich dem sage. Das Hirtenamt. Und wie oft haben Sie gesucht nach einem Hirten, und sagten, ich habe immer gewartet, einer kommt auf mich zu. Und so wie das gestern mir ein Vater gesagt hat, den ich besucht habe, jetzt wohne ich 4 Jahre in der Gemeinde, ich habe gewartet, sie kämen mal, und sie kamen nicht. Die Erwartung ist noch so groß an uns, und am Hirtenabend versagen wir. Es ist ein wunderbares Bild, das Bild vom Hirten, das ist uns lieb geworden seit den frühesten Kindertagen. Ihnen hat man sicher auch schon erzählt. Damals, als Sie Jesus am liebsten so verstanden haben, wie er Hirte ist. Und diese Züge, die auf Jesus selbst zutreffen, die sollen uns in unserem Dienst prägen, bestimmend sein. So groß denkt Jesus von unserer Mitarbeit in seiner Gemeinde, in seinem Volk, dass er diese wunderbare Aufgabe zum Vorbild für uns macht. Ich will jetzt nicht alle Züge in diesem Hirtenbild herausgreifen, ich will nur auf eins mich beschränken. Wenn uns Jesus das Hirtenamt wichtig macht, dann heißt das, dass wir Autorität ausüben müssen. Und ich will es bewusst in diesem anstößigen Wort heute wieder sagen, weil das ja bis hinein in unsere Gemeinden umstritten ist. Ich habe genügend Mitarbeiter erlebt, sogar Hauptamtliche, die sagen, ich will gar keinen Einfluss nehmen. Ich habe vor Jahren schon mit Jugendreferenten gesprochen, die sagen, ich sitze nur da mit den jungen Leuten und warte drauf, bis sie mich fragen. Wer junge Leute ein wenig kennt und die Schalkhaftigkeit der Jugend, die wissen, wie sie das dann missbrauchen in einer wunderbaren Weise, dass man sich drüber amüsieren kann. Ein Hirte, der muss wissen, wohin er die Herde treibt. Natürlich kann das sein, dass wir sagen, wir haben ja selbst noch so viel Fragen. Aber ich kann ja nur Hirte sein, Mitarbeiter, wenn ich einmal die erste, wichtigste Entdeckung gemacht habe, wo es Weide gibt, wo man satt wird, wenn ich die erste Beziehung im Glauben zu Jesus Christus aufgenommen habe. Darum ermahnt Petrus die Mitarbeiter damals in den ersten Gemeinden, er ermahnt sie. Und schon dieses Wort deutet darauf hin, dass das kein schüchterner Dienst ist. Daran fehlt es heute ganz arg in unseren Gemeinden. Wo sind noch solche Persönlichkeiten, die sich ein mahnendes Wort erlauben? Man erwartet ja auch von unseren Predigten, dass sie nur noch irgendwie ein Gefühl geben, eine Stimmung widerspiegeln. Nein, Ermahnung. Das muss ein deutliches und ein klares, ein richtungsgebendes Wort sein. Ein Wort, das scheidet, das trennt, das Falsches aufzeigt. Kein Missverständnis darf hier sein. Es geht nicht darum, dass man jemanden presst oder ihm die Freiheit raubt oder Gewalt anwendet. Darum geht es nicht. Es geht um die Gewalt des Wortes. Mit dem Wort ermahnen. Einige unserer jungen Leute, die waren ja erst vor kurzem zu einem stillen Wochenende beieinander, wo sie nur darüber nachgedacht haben, was dieses Wort ermahnen bedeutet. Ermahnt euch untereinander. Ich habe ja gerade vom anderen eine große Meinung. Darum lasse ich ihn nicht absinken in irgendwelche Tiefen. Darum lasse ich ihn nicht abirren. Und wenn wir das Bild vom Hirten gebrauchen, dann wissen wir, dass das eine autoritäre Figur ist. Gott sei Dank. Ein Hirte hat einen Hund, damit er die Herde zusammenhält, sonst wäre schon manche Schaf irgendwo fehlgelaufen und hätte sich verirrt. Wir tragen Verantwortung für viele. Und jetzt kommen bei Ihnen doch auch so Gedanken. Ich meine manchmal, dass unser Herr so schenkt, dass wir sagen, du, jetzt hätte ich doch einen Brief schreiben sollen. Und ich habe schon länger nicht mehr nach dem geschaut. Da war doch auch einmal einer dabei bei uns und wo ist der jetzt geblieben? Dass wir an unsere jungen Konfirmanden denken, wo die jetzt auch heute stehen mögen, als sie einmal eingesegnet wurden. Sicher, wir haben sie schon oft besucht. Ob wir nicht noch einmal nachgehen sollten, in Liebe und Güte und doch mit dem mahnenden Wort, das Leben nicht zu vergeuden. Paulus spricht diese Ermahnung aus, ich ermahne euch als Mitältester. Er stellt sich mit ihnen hinein als einer, der am gleichen Amt teilhat. Ich finde in der Bibel nichts von einem angeblichen Petrusanspruch, der heute so oft in Verbindung mit dem Papstamt ausgesprochen wird. Er will der Mitbruder unter den Mitarbeitern sein. Und er erinnert an die Leiden Christi und sagt, ich war doch der Zeuge der Leiden Christi. Und wenn er dieses Wort ausspricht, dann erinnert er sich ja auch an diese dunklen Geschehnisse jener Nacht in der Passion Jesu, wo er selbst nicht blamabel, das ist nicht blamabel, das ist noch viel schlimmer, das ist erschütternd, die eigene Unzuverlässigkeit erfahren hat. Er hat ja auch immer gemeint, als ob er für Jesus ein belastbarer und tauglicher Mitarbeiter wäre. Das gibt es bei uns, dass wir denken, ich bin da schon geeignet und ich kann zur Ehre des Herrn leben. Darum hält Petrus die Ermahnung für so wichtig, weil er doch selber versagt hat in dieser Passionsnacht. Ich ermahne euch als Zeuge der Leiden Christi damals, als er hinausging in jene Nacht und weinte über seiner eigenen Untreue. Und da kam ja Jesus selbst nach der Auferstehung auf ihn zu und sagt, hast du mich lieb? Das ist die Voraussetzung für Mitarbeiter, dann weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Ich möchte das den angeschlagenen Mitarbeitern sagen, viele Gründe, die uns zu angeschlagenen Mitarbeitern machen, zu Untreuen. Und ich bin oft sehr bedrückt auch über dem vielen, was ich nicht tue, was ich versäume. Hast du mich lieb, sagt Jesus, dann weide meine Schafe. Dann stellt er uns neu in die Verantwortung hinein. Zeuge der Leiden Christi, er erinnert uns hier, dass dieser Dienst, wenn er richtig geschehen kann, nur vor dem Bild des gekreuzigten Jesus richtig geschieht. Was wir als Hirten tun, ist kein Amt des Managements. Und ich glaube auch, selbst wenn Brüder und Schwestern kirchenleitende Funktionen wahrnehmen, es wird immer ein Hirtenamt bleiben, kein Managementamt. Bis in die größte Verantwortung hinein. Sorgt doch dafür, dass die Kraft der Erlösung Jesu jetzt sichtbar wird bei Menschen. Was ist denn die Kraft der Erlösung? Das Zeugnis der Leiden Christi. Dass seine Vergebung in unserem Leben wirksam wird. Dass wir heraustreten aus Bindungen der Sünde. Dass wir loslassen aus unguten Dingen, die uns prägen. Heraustreten. Darum ermahnen wir doch die Schwestern und Brüder um uns her und sagen, stehst du noch in der ersten Liebe? Kannst du noch so ungebrochen mit deinem ganzen Leben dem Herrn dienen? Steht nicht zwischen ihm und dir? Und dann mündet dieser Hirtendienst nicht bloß ins gemeinsame Gebet, sondern sogar in die Beichte, in den Zuspruch der Vergebung. Dazu hat ihnen Jesus Vollmacht gegeben, als Hirten über andere. Und ich weiß, dass dieses Seelsorgeamt von manchen hier wahrgenommen wird, die hin und her in der Gemeinde Jesu diesen Dienst tun und wissen, darunter leiden so viele Menschen, dass kein Priester da ist. Ja, der Priester, der sie sein dürfen, der nicht am schwarzen Talar hängt. Der Priester im Namen Jesu, Sünden zu vergeben und gerecht zu sprechen in ihm als Zeuge der Leiden. Darum ermahnt Petrus diese Christen so sehr, dieses Amt wahrzunehmen. Den zweiten Gedanken, den ich da sagen will, das erste war mir wichtig, dass das ein Wort ist für angeschlagene Mitarbeiter. Dieses Bild oder dieses Amt ist von Jesus geprägt. Mir gefällt das Wort Pastor viel mehr als das Wort Pfarrherr. Das Wort Pastor ist bei uns nicht gebräuchlich, aber es ist ein lateinisches Wort und will zeigen, dass auch unser Amt nur ein Hirtenamt sein soll und eben nicht das pfarrherrliche Regieren über andere, das so leicht sich einschleicht durch die Konstruktion unserer Pfarrämter. Aber das ist sicher nicht nur die Gefahr am Pfarramt. Nur ist es gut, wenn man mal bei sich selbst anfängt, wie leicht man anfängt, andere zu beherrschen. Petrus erinnert daran, dass dieses Hirtenamt am meisten leidet. Jetzt nennt er drei Gründe. Unter der Herrschsucht der Amtsinhaber. Wenn das schon in der urchristlichen Zeit so war, vermute ich, dass das heute kaum weniger geworden ist. Dass Menschen in einem geistlichen Amt herrschsüchtig regieren. Das andere, was er nennt, ist die Selbstsucht, dass sie es um des Gewinnes tun. Es kann auch sein, um eines Lustgewinnes willen. Das dritte, was er nennt, ist der Zwang. Und das sind alles drei ganz konkrete und aktuelle Gefahren, die wir gegenwärtig wahrscheinlich an uns selbst dauernd erfahren und erleben können. Wir haben das vorher auch gehört an diesem Wort des Propheten Hesekiel, dass er im Namen Gottes spricht: Weh den Hirten, die sich selbst weiden, die das nur darauf hin ansehen, wie sie selbst darin zur Befriedigung kommen. Und das spielt ja zuweilen auch eine große Rolle bei der Berufung in ein Amt. Das fängt schon an bei Besetzung von Mitarbeiterposten in unserer Jugend. Da ist ja keiner davon frei. Wer das sagt, der hat die Gefahr noch gar nicht gesehen, der liegt wahrscheinlich doch ganz hart darin. Erst der, der sie wach sieht und sagt, damit kämpfe ich, der kann überhaupt den Weg finden, wie er davon frei wird. Und darum wird die Gemeinde Jesu so sehr irregeführt von vielen, die nur sich selber suchen. Dabei ist dies ein Dienst, und nun wage ich das kaum mehr in den Linien auszuziehen. So wie Jesus sein Leben gegeben hat für seine Gemeinde. Und er hat das bewusst im Blick auf seinen Opfertod ausgesprochen, auch dort in dem großen Hirtenkapitel Johannes 10. Und wenn Sie einen anderen Abschnitt lesen wollen, dann müssen Sie Apostelgeschichte 20 aufschlagen, wo Paulus sich von den Ältesten in Milet verabschiedet, wo er wieder im Vers 28 an das Hirtenamt erinnert, und da sagt er: Ich habe sogar nachts nicht geschlafen, weil ich so gerungen und gekämpft habe um euch. Wir machen uns oft eine falsche Vorstellung von den urchristlichen Gemeinden, und da waren doch die gleichen Nöte da wie bei uns: Schläfrigkeit, Müdigkeit, Lüge, Falschheit, Sünde. Aber da waren Seelsorger da, die gerungen haben mit den Christen, die sie nicht losgelassen haben, die ihnen nachgegangen sind. Und dann sind sie zusammengesessen und haben gerungen, was recht ist. Und wir sind das auch den jungen Menschen schuldig, dass wir sie mit, wenn es sein muss, Tränen vermahnen und sagen: Und wir können nicht einwilligen, wenn ihr meint, unsere Zeit hätte einen neuen Lebensstil. Ihr trennt euch von Jesus. Und das geht oft, das wissen unsere jungen Leute gar nicht, so dass wir ganz fertig sind. Wenn wir dann zum Schluss sagen müssen: Dann kannst du nicht mehr Mitarbeiter bei uns sein. Da mögen andere nachher sagen: Warum habt ihr euch so leicht getrennt? Dass das uns körperlich bis in die Gesundheit krank macht, weil wir Verantwortung tragen für die, die aus dem Gehorsam Jesu ausbrechen wollen und aus seinen klaren Ordnungen. Gerade heute in den konkreten Notstellen unserer Zeit, wo Jesus von seiner Gemeinde Eindeutigkeit fordert, auch zum Zeugnis vor der Welt. Gerade dort, was Wahrheit, Liebe, Gerechtigkeit bedeutet. Und wir sprechen das ja immer im Blick auf unser eigenes sündiges Herz, wo wir doch vor Augen haben, wie wir selbst fehlen. Dass wir frei werden von dem, was uns dabei Befriedigung schafft, sondern dienen das, was der Herr will. Das mit der Herrschsucht, das will ich nur all den ehrenamtlichen Mitarbeitern zum Danke sagen. Auch mit der Selbstsucht, das ist oft ein besonderer Segen, der auf den ehrenamtlichen Diensten liegt. Ich will sie nicht abwerten gegenüber den anderen, ich will niemand wehtun. Ich darf das selber sagen, als einer, der Profi ist und sein Gehalt dafür bezieht. Aber es ist merkwürdig, dass der Herr besonders segnet, wo einer frei von jedem Blick auf Gewinn das tut. Und ich weiß, wie viele Gruppen auch in unserer Gemeinde darüber wachen und achten, dass das nicht einreißt, dass man dann eins lieber tut, nur wenn man dafür bezahlt wird. Und dann nicht aus Zwang, der Zwang zerstört, nötigt niemand zur Mitarbeit. Und ich hoffe, dass Sie diesen Grundsatz auch bei uns entdeckt haben. Ich habe noch niemand genötigt, drüben jetzt in der Kinderkirche zu sein, im Chor mitzusingen. Das ist Ihre freie Entscheidung, Niemand aus Zwang, jeder darf gehen. Keinen Augenblick wird einer gehalten, denn damit wird die Freude der Mitarbeit zerstört. Das muss freiwillig sein, von Herzen. Da sagt Paulus, aus Herzensgrund. Bei uns ist dieses Wort vom Herzen ein wenig in Geruch gekommen, weil er so oft unüberlegt gebraucht wird. Aber das meint ja Petrus, dass das aus der Tiefe unseres Innersten aufrichtig gesucht wird, wo man den anderen lieb hat um seinetwillen, weil man ihn retten will. Wenn ich Sie einlade, heute Mittag noch einmal mitzugehen, wenn wir dort unten in den Parkanlagen versuchen, ungläubige Menschen unserer Zeit einzuladen, aus Herzensgrund, im Mittragen, hinauszugehen und Herde Christi zu weiden und versprengte und verlorene Schafe heimzuholen zur Gemeinde, zum Volke Gottes. Petrus hat einen Vorschlag, dass wir Vorbilder der Herde werden sollten. Auch das mit dem Vorbild hat Gefahren in sich. Wir haben das oft schon angesprochen. Ich nehme hier das griechische Wort. Werdet Typen der Herde. Werdet typische Hirten. In eurem Amt bezieht das von Jesus her, so wie er euch entgegengekommen ist. Und lasst diese Liebe weitersprechen. Und ich will nur an dieser Stelle ein Erlebnis erzählen, das mein Leben lang mit mir geht. Ich bin aufgewachsen im Stuttgarter Westen in der größten Kinderkirche, die es damals in unserer württembergischen Landeskirche gab, unter dem Stadtmissionar Fritz Vogelsang, der jetzt im Alter im Stuttgarter Westen lebt. Hunderte von Kindern sonntags in dem Saal der Feuerversicherung, dort am Feuersee. Und ich habe diesen Mann erst erlebt, warum diese Kinderkirche so viele Kinder hatte. Als ich monatelang als Neunjähriger im Bett lag mit einem komplizierten Fußbruch, da hat der Mann mich besucht. Und da saß er in meinem Bett. Er hat nicht viel geredet von Alltäglichkeiten, hat mir zwei Geschichten erzählt, die ich beide exakt noch weiß. Jesus-Geschichten. Und dann hat er mit mir gebetet. Und ich frage mich heute oft, ob mein ganzer geistlicher Lebensweg nicht entscheidend von diesem Stadtmissionar im Stuttgarter Westen geprägt ist, der schon an Kindern Seelsorge getrieben hat, Hirte war. Weil er wusste, wo das geistliche Leben beginnt. Das Hirtenamt nimmt an Jesus Maß und orientiert sich an ihm. Und noch ein drittes, wir werden beschenkt. Es gibt solche Stimmen in der Gemeinde, die sagen, das ist falsch mit dem Lohn. Die sind geprägt von der Kantschen Pflichtethik und sagen, es ist unmoralisch, wenn man in dem Dienst für Jesus auf Lohn schielt. Das darf ich mal einen spitzigen Satz sagen. Es ist unglaubwürdig, wenn diesen Satz die sagen, die ein Gehalt dafür beziehen. Jesus hat sich nicht gescheut, sehr klar vom Lohn zu reden. Und Sie sollen das wissen, dass kein Dienst für Jesus getan wird, den er nicht vielfach ihnen heimzahlt. Schieben Sie das so leicht nicht von sich weg, mit dem Lohn. Wir sind alle sehr berechnende Menschen. Jesus will uns nur anspornen und sagen, wenn du deine Lebenskraft investieren willst in Bleibendes und Wichtiges. Wir waren doch ja ganz am Anfang der Predigt beim Auftrag der Gemeinde angefangen. Und haben uns das überlegt, was wir heute tun müssen. Dann sagt Jesus, wenn du dein Leben füllen willst mit ewigen Gütern, dann arbeite mit an dem heiligen Auftrag meiner Herde, meiner Gemeinde und kümmere dich um diese Gemeinde. Das muss in unserer Zeit neu entdeckt und neu gewonnen werden, wie wir hier einen Auftrag haben an dem Volke Gottes. Ob Sie nun mitarbeiten an einem Hauskreis, an einer Kinderstunde, ob Sie in einem Mitarbeiterkreis teilhaben, ob Sie Mitverantwortung tragen beim missionarischen Einsatz oder wo das nun geschieht. Sie werden eine unverwelkliche Krone empfangen. Uns kommt das so fremd vor, ich will doch keine Kronen haben. Das sagt Jesus im Blick auf sein Gericht, wo so viel, was sie heute schaffen, vergeblich sein wird und unter das Nein Gottes fällt. Das muss man hören auf dem Hintergrund, dass Jesus auch Böcke auf die Seite stellt und sagt, du gehörst mir nicht in seinem Gericht. Darum ist das die entscheidende Frage, ob ich Lob und Anerkennung von Jesus bekommen kann. Für meinen Dienst an der Jugendgruppe, für meinen Besuch, den ich gemacht habe, für mein Nachgehen. Dieser Dienst wird von Jesus so wichtig genommen, dass er noch in der Ewigkeit Bedeutung hat und wichtig ist. Das kann man sich nicht erarbeiten, das steht nicht da. Die Krone, die produzieren wir nicht, das ist ein Gnadengeschenk, das uns unverdient zuteil wird. Aber doch ein Gnadengeschenk, dass der Herr Jesus unser Leben krönen will an seinem Tag und sagen, nicht vergeblich gelebt. Es hat sich gelohnt, ei du frommer und getreuer Knecht, der Herr will uns noch viel treuer machen an diesem Hirtendienst, in den kleinen Dingen. Amen.